Felix, wir müssen über KI nochmal sprechen. Das hilft alles nichts. Da haben wir jetzt wirklich nach dem letzten KI-Thema nochmal mächtig dran rumgemacht. Und jetzt bringen wir hier mit tolle, spannende Themen, die wir heute bewerkeln müssen. Aber erstmal hallo Felix.
Hallo lieber Kai.
Und natürlich die allerwichtigste Frage, Felix. Welche Teeköstlichkeit hast du uns heute mitgebracht?
Ja, ich habe tatsächlich einen Tee mitgebracht. Ob es eine Köstlichkeit ist, das werden wir jetzt zusammen feststellen. Die Leute, die mich in der Kamera sehen, das ist ein bisschen fies, weil wir bisher noch nie Videos hochgeladen haben. Das heißt, es konnte noch keiner sehen. Aber die Leute, die uns in der Kamera verfolgen könnten, die würden jetzt sehen, dass ich hier so eine schöne handgetöpferte Tasse habe mit einem kenianischen Tee drin. Und Kai, uns war beiden wahrscheinlich nicht bewusst, dass in Kenia Tee angebaut wird. Und während du drüber nachdenkst, probiere ich hier schon mal. Oh, super mild. Okay, ja, könnte für mich ein bisschen kräftiger sein. Aber leckerer Tee. Ist ein Schwarztee. Und ich habe dann natürlich direkt über kenianischen Tee ein bisschen gelesen. Und dass du nichts gesagt hast, dem entnehme ich, dass du über kenianischen Tee nicht so wahnsinnig viel weißt.
Meine Weltkarte mit den Teegebieten ist gerade irgendwo nach dem Umzug noch verstaut.
Ja, ja, in deinem Kopf ist bestimmt ganz viel China und Indien, was auch sehr richtig ist. Interessanterweise ist Kenia der größte Tee-Exporteur der Welt. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das kann ja irgendwie nicht wahr sein, weil man liest ja immer nur von China, Indien, Sri Lanka und vielleicht nochmal so anderen Geschichten wie Mauritius oder so, aber Kenia hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und tatsächlich ist es so, dass Kenia 600.000 Tonnen Tee exportiert hat, in, ich glaube, 2024 ist die Zahl, und damit mehr als das Doppelte von dem Zweitplatzierten, und das war dann, glaube ich, Indien mit 220 Tonnen. Ich glaube, das ist hier bezogen auf schwarzen Tee. Mhm. Also die exportieren wirklich massivst Tee. Und das Interessante, warum das keiner auf der Landkarte hat, oder ich zumindest nicht, ist, dass die im Prinzip keinen Tee selbst trinken. Nur 5% von dem angebauten Tee konsumieren die selbst, während China zum Beispiel 3,7 Millionen Tonnen, also irgendwie das Sechsfache, anbaut. Aber die saufen das halt alles selbst und exportieren nicht so viel. Und deswegen hat man das nicht so auf dem Schirm. Aber in Kenia wächst der Tee gerade in den Höhenlagen irgendwie fantastisch. Und deswegen produzieren sie auch einen guten schwarzen Tee. Und ich nehme jetzt nochmal einen zweiten Schluck hier zur Verifikation. Also ist ein Top-Tee, ganz leicht, ein schöner Frühstückstee, würde ich sagen. Also ich bin ganz happy und ziehe mir den hier parallel rein, während wir über das spannende Thema sprechen.
Großartig.
Kai, was hast du mitgebracht?
Ja, ich bin ja immer noch dabei, unseren Teevorrat aufzubrauchen. Und deswegen habe ich heute wieder einen Tee aus dem Bestand. Das ist, glaube ich, irgendwas mit Holunder, Beere und Limongras. Und weil so ein Apfel rumlag, habe ich noch so ein bisschen Apfel mit reingeschnibbelt.
Mhm. So echten Apfel?
So, ey, wirklich richtigen Apfel.
Boah, geil.
Und einfach, damit ich auch ein bisschen was Besonderes sagen kann. Und der hat ja schon so eine schöne, tja, was soll ich sagen, braune Farbe. Und der ist schön warm vor allem. Und da freue ich mich jetzt auch drauf. Ich nehme mal einen Schluck.
Oh Kai, das erinnert mich an den Tee, den meine Oma immer trinkt, weil die nämlich selbst wirklich so durch die Wälder und Wiesen streift und da so Kräuter und Blüten einsammelt, die trocknet und dann selbst zu einem Tee macht. Und das schmeckt schon richtig fantastisch. Vielleicht bekomme ich mal die Gelegenheit, sowas mitzubringen hier.
Ich bin gespannt.
Wie ist denn dein Tee?
Überraschend mild. Mhm. Ich glaube, er hat noch nicht lange genug gezogen. Ich hänge das Sieb nochmal etwas rein.
Mild ist ja so der kleine Bruder von Luff.
Ja, ja, der wird schon noch. Der kommt über die Distanz. Ich bin total zuversichtlich.
Schön.
Tja, Felix, KI, das ist ja so im Moment das Thema überhaupt. Ne? In der Softwareentwicklung kommt man eigentlich fast gar nicht dran vorbei, wenn man nicht total abgehängt sein möchte, habe ich das Gefühl. Und wir haben schon mal eine Folge über KI gemacht. Da war der gute Gabriel mit dabei und wir haben so ein bisschen die Grundlagen gelegt. Und natürlich in der Zwischenzeit selber auch noch jede Menge mit KI herumexperimentiert und Workflows gefunden, die gut funktionieren und welche, die nicht gut funktionieren. Und heute machen wir mal so ein kleines, naja, nicht Recap, weil das ist ja so eine fortlaufende Geschichte, aber zumindest mal einen kleinen Zwischenstand, wo wir euch da draußen mal abholen, was in unserer Welt so geht. Und ich habe mir gerade gedacht, ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben, aber vielleicht wäre es mal spannend, einmal so zu beschreiben, was so die verschiedenen Prozeduren sind, in denen wir KI einsetzen, bevor wir darüber reden, was das für Auswirkungen hat, was gut ist und was nicht so gut ist. Hast du dafür was vorbereitet oder überrasche ich dich da jetzt auch total kalt?
Ich habe dafür nichts vorbereitet, kann aber natürlich aus meinem Alltag erzählen. Und für mich ganz wichtig ist die KI so als Ideengeber. Also bei fast allem, was ich heute starte, lasse ich mir von KI gerne mal so einfach so einen Blueprint schon mal geben, wo ich so ein paar Gedankenanstöße finde.
Kannst du mal konkret sagen, was du da benutzt? Welche Tools? Machst du das im Browser? Hast du da eine Software für?
Das mache ich tatsächlich noch mit ChatGPT. Ich habe ja früher sehr viel mit ChatGPT gemacht. Inzwischen coden wir ja dann eher einen Cloud Code. Und ChatGPT ist für mich jetzt im Moment immer noch so convenient, weil ich das einfach als diesen Chat benutze, während Cloud Code ja im Terminal läuft und dann wirklich eher für Coding-Aufgaben nutze, habe ich das eben im Chat. Und dann auch unabhängig davon, ob das jetzt eine Aufgabe ist, wie einen Podcast vorbereiten oder über kenianischen Tee was rausfinden oder ob das dann im Code ist, dass ich vielleicht mal eine Frage stelle, was das beste technische Setup für eine React- oder Laravel-Anwendung wäre. Habe ich ja im letzten Podcast erzählt. Mhm. Also, dass man so einen kleinen Einstieg bekommt, den man dann mit seinem eigenen Wissen noch anreichern kann und gucken kann, was man draus macht. Das finde ich eigentlich mit KI sehr praktisch. Und die reinen Coding-Sachen, da gehen wir, glaube ich, später noch mehr drauf ein. Aber da ist es natürlich ganz essentiell, dass wir inzwischen KI auch einsetzen. Du hast gesagt, damit man nicht unbedingt abgehängt wird. Ich würde auch noch ergänzen, heute kann man ohne KI fast nicht mehr wirtschaftlich arbeiten, weil sonst nämlich die anderen machen.
Ja, das ist so der zentrale Punkt, auf den wir wahrscheinlich nachher hinauslaufen. Wie verändert KI denn eigentlich unser Geschäftsmodell? Welche Implikationen hat das direkt oder indirekt? Ich finde es spannend, dass du ChatGPT immer noch verwendest, wo es ja zum Beispiel auch von Claude so eine normale Chatbot-Variante gibt und wir dafür ja tatsächlich eine Subscription haben.
Da ist das Problem, wenn ich jetzt bei Claude das machen würde, dann hätten wir also eine geteilte Historie und die will ich jetzt nicht unbedingt vollmüllen für alle anderen. Hm. Und da ist es praktisch, wenn wir im Terminal unterwegs sind, da gibt es halt diese Historie nicht, da kommen wir nicht in die Quere. Und deswegen nutze ich so für die Alltagsaufgaben und Textrecherche und sowas oder auch private Dinge, nutze ich eigentlich ganz gerne ChatGPT, einfach um das ein bisschen gekapselt zu haben von unserer Arbeit.
Genau, für die eigentliche Programmieraufgaben benutze ich dann zumindest, weil wir benutzen alle Cloud Code. Ich habe das bei mir im Setup so gelöst inzwischen, dass ich auf meinem Bildschirm so 2/3 mit PHP Storm nach wie vor immer noch offen habe, wo ich mir alles Mögliche anschaue, auch Datenbankverbindungen. Mhm. Ist ja ein unglaublich mächtiges Tool. Und dann 1/3 davon habe ich so ein klassisches Terminal und da läuft eben Cloud Code drin. Ich weiß, es gibt ja auch verschiedene Integrationen für PHP Storm selber und sowas, aber ich habe festgestellt, so im Terminal für sich läuft es immer noch am elegantesten. Und wie ich dann mit dem Workflow üblicherweise mache, ist, dass ich ja irgendeine Art von Aufgabe habe. Und dann mache ich mir ganz klassisch, wie wir es bisher auch gemacht haben, einen eigenen Branch. Benutze dann gerne dieses Plan-Tool von Cloud Code. Also erstmal ihm sage, was ich vorhabe, idealerweise so, wie es auch in der Aufgabe steht, also möglichst detailliert. Gehen wir nachher alles nochmal konkret drauf ein, wie man das am besten macht. Und dann, ja, ist er so mein Zuspieler, sage ich mal. Das bedeutet, ich gebe dem immer relativ gekapselte Aufgaben und kontrolliere das dann relativ engmaschig, was er da tut, ob er auf dem richtigen Weg ist, ob ich schon Verbesserungsvorschläge habe. Während ich von anderen Kollegen weiß, Gabriel zum Beispiel, der ist da sehr viel mehr drin. Also der meinte, er bräuchte eigentlich fast seine IDE gar nicht mehr. Der macht das alles nur noch über Cloud und Terminal. Das ist vielleicht so ein bisschen die andere Richtung, in die man da gehen kann. Und insgesamt muss ich sagen, um vielleicht da schon mal so ein kleines Fazit vorne wegzustellen, ich für meinen Teil, der mich mit den Technologien auskenne und mit dem Ergebnis von Claude und dem Input von Claude umgehen kann, ist das eine fantastische Hilfe. Mhm. Vielleicht schon mal so als Zwischenresümee.
Das ist ganz cool, dass du jetzt einen Bogen einmal spannst, weil dazwischen ist ja noch ganz viel, was wir heute besprechen müssen. Und ich muss aber, bevor wir richtig einsteigen, auf zwei Sachen eingehen, die du gesagt hast. Ich bin nämlich tatsächlich inzwischen auch derjenige, der im Wesentlichen im Terminal unterwegs ist. Hätte ich gar nicht gedacht. Vorher habe ich immer KI in IDE benutzt. Und dann hat Gabriel mir gesagt, so, wofür nimmst du überhaupt die IDE? Machst du direkt im Terminal? Und ich muss sagen, funktioniert für mich wirklich sehr gut. Jetzt muss man aber auch sagen, ich code schon anders, als ihr das macht. Also die Mitarbeitenden bei uns. Einfach, weil ich viel so kleinere Bugfix oder mal so Quick Wins habe, die ich mache. Und dann ist es relativ überschaubar, was da an Änderungen gemacht wird. Und wenn dann nur ein oder zwei Dateien geändert werden, kann man auch im Terminal ganz gut nachvollziehen, was Claude da so macht. Und das ist für mich irgendwie eine praktische Variante. Und sieht natürlich auch schön nerdy aus. Und ich habe aber jetzt tatsächlich einen Kurs gehalten für Webentwicklungsanfänger in Frankfurt. Das war ganz spannend. Haben wir vielleicht später noch ein paar Stichpunkte, weil es ja unter anderem auch ein bisschen um KI ging. Und da habe ich erstmal gemerkt, was JetBrains inzwischen gerade mit KI auch alles kann. Also was die alles vorschlagen in der Codevervollständigung und so, ist wirklich schon fantastisch. Also wenn man wirklich per Hand codet, macht das richtig, richtig Bock im Moment in JetBrains auch unterwegs zu sein. Das ist jetzt vielleicht in Visual Studio Code und anderen Editoren gar nicht schlechter, das kann ich aber nicht beurteilen. Aber da war ich schon beeindruckt, wie schnell man da zum Beispiel einfach so ein HTML-Grundgerüst oder ein CSS-Grid einfach mal hinballern kann und da wirklich einfach gut unterstützt wird und viel weniger googeln muss, als das früher der Fall war. Früher hat man ja für jede Grid-Eigenschaften mal eben Google aufgemacht und geguckt, wie hieß denn das Grid-Template Columns noch? Und das schlägt dann die KI von JetBrains einem inzwischen oder die Autovervollständigung, ich weiß gar nicht, was da am Ende hintersteckt, schlägt einem dann vor. Kai, eine Sache, auf die ich noch eben eingehen muss, die du eben gesagt hast, war der Plan-Mode von Claude. Weil ich den auch gar nicht benutze, ich weiß, dass es den gibt, aber hol mich nochmal eben so ein bisschen ab. Wie machst du das und was macht der?
Genau, also bei Claude Code im Terminal gibt es drei Bearbeitungsmodi, sag ich mal. Das eine ist Auto-Accept, das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Der sprintet einfach los mit einer Aufgabe in seiner erstbesten Idee. Und wenn er an irgendeiner Stelle Fragen hat oder Befehle ausführen muss oder sonst irgendwas, dann sind die automatisch bestätigt und er kann also relativ autonom vor sich herarbeiten. Der nächste Schritt ist so der Normalmodus. Da arbeitet er auch erstmal so drauf los, aber fragt so an neuralgischen Punkten nach, ey, soll ich jetzt das machen oder das machen oder soll ich mal hier diesen Befehl ausführen? Also es ist ein bisschen mehr manuelle Arbeit und vielleicht eher gut für so kurze Frage-Antwort-Sessions und nicht so richtig für lange Programmierarbeiten.
Das benutze ich zum Beispiel viel.
Genau. Und dann gibt es diesen Plan-Mode, das ist, wie es der Name schon sagt, im Prinzip, dann macht er sich erstmal nur Gedanken, also macht erstmal eine Research-Phase, schaut im Code nach, fragt irgendwelche Informationen vielleicht bei dir als User an, wenn ihm irgendein Input fehlt. Live-Daten zum Beispiel, also wir lassen den ja nicht auf Live-Daten los, aber wenn er dann wissen will, so ja, hier hat denn der User diese und jene Relation, dann wartet er kurz auf deine Eingabe und denkt dann weiter und am Ende kommt so ein Plan raus. Das ist also wirklich so ein Markdown-Block, wo er genau aufschlüsselt, hier, das sind meine Findings, hier ist nochmal die Aufgabenstellung zusammengefasst und so und so und so würde ich jetzt vorgehen. Auch schon wirklich detailliert, je nach Komplexität der Aufgabe natürlich, dass er wirklich sagt, hier in dieser Datei würde ich das ändern und in dieser Datei würde ich das ändern und am Ende würde ich das verifizieren, indem ich dies und das und jenes mache. Erstmal nur so als Plan und dann kann ich entweder sagen, ja, passt, mach mal hier mit Auto-Accept deinen Plan durch oder ich habe eben die Möglichkeit, den Plan zu verändern. Und was da für mich ganz wichtig dran ist, ist eben, zu sehen, ob die KI verstanden hat, was ich will und grundsätzlich auf dem gleichen Weg ist. Das ist ja bei so Aufgabenstellungen häufig zweideutig. Und ehrlicherweise mache ich das ja mit KollegInnen auch so, wenn die eine Aufgabenstellung bekommen, insbesondere wenn das eine größere Aufgabenstellung ist, dass ich vorher einmal sage, ja, überleg dir erstmal, was zu tun ist, was es vielleicht für Abhängigkeiten gibt, was Probleme sind, die entstehen könnten, bevor du wirklich schon direkt hands-on reingehst. Weil es dann die Möglichkeit gibt, frühzeitig vor dem Merge-Request schon möglicherweise irgendwelche Probleme zu erkennen. Also das ist insbesondere dann interessant, wenn man eben neue Features entwickelt oder Datenmodellgrundlagen legt, die nachher nicht mehr so leicht wieder zu ändern sind. Wenn man dann erstmal in eine falsche Richtung losgaloppiert, ist es sehr schwierig und sehr aufwendig, das nachher wieder zu richten.
Kannst du noch einmal sagen, wie man in diesen Plan-Mode reinkommt?
Also im Terminal mit Tab oder Shift-Tab kann man so durchrotieren durch die verschiedenen Modi.
Ja, okay.
Und das bringt mich wieder zu meinem grundsätzlichen Punkt mit KI, dass das keine Magie ist, die es jetzt neu gibt, sondern im Prinzip nur sehr kompetente und sehr schnelle Mitarbeiter. Aber die gleichen Implikationen, die wir auch für normale Mitarbeitende haben, gelten auch für die KI. Also es ist kein magisches Wundertool, sondern auch nur ein Mensch, sage ich mal ganz spitz formuliert.
Ja.
Und dieser Plan-Mode hilft mir eben, so wie bei echten Kollegen festzustellen, ob wir so auf der gleichen Wellenlänge sind.
Cool. Ja, wir haben in letzter Zeit jetzt wirklich auch viel Hands-on-KI gemacht und davon wollten wir so ein bisschen aus der Erfahrung hier mit in den Podcast reinbringen. Und Kai, du hast einerseits ein paar Projekte mitgebracht, wo du mit KI gecodet hast und wo du ein paar konkrete Dinge aus der Praxis dabei hast. Und genauso habe ich dir auch gesagt, ich habe auch jetzt in letzter Zeit vor allem an drei Projekten gearbeitet, wo ich einfach mal so zwei, drei Beispiele rausgenommen habe, wo ich gedacht habe, so einerseits KI tipptopp und auf der anderen Seite, oh, da wäre noch Potenzial. Und ich glaube, das macht einen guten Einstieg, dass wir einmal mal angucken, was für Qualität liefert KI denn Stand heute, 23. April 2026 überhaupt, jetzt tatsächlich schon unter Berücksichtigung von Claude Code Opus 4.7 ist, glaube ich, das aktuellste. Ne?
Ich finde diese Qualitätsfrage, das ist so ein spannendes Feld. Ich würde das mal direkt nehmen, deine Frage, und nicht beantworten und stattdessen auf so eine Metafrage hochziehen, die ich mit dir schon oft verhandelt habe und auch mit Kollegen verhandelt habe. Und die Kernfrage da ist, wenn wir uns ein Szenario vorstellen, wo die KI wirklich alles macht, braucht es dann überhaupt noch die Codequalität, die wir uns so auf die Fahne geschrieben haben? Und bevor wir das eigentliche Thema verhandeln, weil mich da deine Position jetzt auch nochmal mit der Zeit gereift interessiert, Was ich den Kollegen immer sage, wenn diese Diskussion stattfindet, und ich finde, das ist wichtig, dass man das mal sich auch vergegenwärtigt, wenn ein Kollege oder eine Kollegin eine Aufgabe löst, dann ist es nicht an denen und dieser Aufgabe zu entscheiden, wie viel Codequalität sie ansetzen, wie viel sie auf KI setzen wollen oder sonst irgendwas, sondern, das habe ich jetzt schon mehrfach gegenüber KollegInnen auch gesagt, wir als Firma haben uns ja Qualität auf die Fahne geschrieben. Wenn man unsere Webseite öffnet, steht da als allererstes Qualität. Und dann hast du einen sehr schönen, ausführlichen Text darunter geschrieben, wo du mit tollen Buzzwords beschreibst, dass für uns Qualität das Entscheidende ist. Und ich finde, das ist eigentlich das, woran wir uns messen müssen. Nicht das, was potenziell mit KI möglich ist, welche Geschwindigkeiten sich da ergeben, sondern wir haben uns gesagt, Qualität ist für uns das Allerwichtigste. Diese Beurteilung von, braucht es eigentlich noch Codequalität im Zeitalter von KI? Das ist nicht eine Frage, die wir so anhand von einzelnen Projekten oder Aufgaben bestimmen, sondern wir als Firma müssen uns überlegen, was ist noch unsere Identität im Zeitalter von KI?
Jetzt hast du die Qualität natürlich sehr runtergebrochen auf Codequalität. Und das steht ja gerade deshalb auf unserer Website ganz oben, weil das eben nicht nur der Code ist. Wir wollen natürlich in dem Code exzellent sein, aber wir wollen insgesamt eine gute Qualität liefern. Das heißt, wir wollen eine gute Kommunikation haben. Wir wollen ein faires Preismodell haben. Wir wollen transparent sein. Und wir wollen eigentlich in allen Aspekten unserer Arbeit eine hohe Qualität liefern. Und in viele von den Bereichen greift KI natürlich jetzt auch ein, also von Kommunikation bis Codequalität. Und jetzt ist ja die Frage, was ist eine gute Qualität? Da haben wir auch schon mal einen eigenen Podcast zu gemacht. Und Qualität ist ja eigentlich, dass wir für den Kunden das bestmögliche Produkt liefern, breche ich jetzt mal so runter. Und der Kunde merkt aber nichts davon, ob wir einen Unit-Test schreiben oder ob wir einen HTML-Semantisch strukturiert haben, wobei, davon merkt er vielleicht doch was, wenn es hinterher um SEO geht. Aber jedenfalls von vielen Punkten, die wir im Hintergrund machen und bisher gemacht haben, bekommt der Kunde gar nicht viel mit. Und dann ist die Frage, ist das überhaupt wichtig, dass wir diese Qualität liefern? Das ist für mich so ein bisschen der zweite Punkt jetzt gewesen auf meiner Liste. Und da können wir gerne noch drauf eingehen. Wir können aber auch gerne nach vorne ziehen. Ich hätte mir erstmal angeguckt, was für eine Qualität kommt überhaupt raus, damit wir hinterher anhand der Beispiele diskutieren können, ist das in der Praxis überhaupt relevant, was wir da an Findings haben.
Vielleicht machen wir diesen übergeordneten Punkt erst fertig und dann reden wir über den konkreten Code, um den es geht, weil ich glaube, du hast da nämlich den ganz entscheidenden Punkt. Wir sind ja keine Programmierer, also natürlich schon irgendwie im Herzen, aber gegenüber dem Kunden treten wir ja mehr so als Projektpartner auf. Und das heißt, außer die eigentliche Code-Erzeugung, die jetzt vielleicht mit Claude oder anderen Code-KIs inzwischen schneller geht, haben wir noch so viele andere Kompetenzen, die uns ausmachen. Du hast es gesagt, wie wir gegenüber dem Kunden auftreten, dass wir nicht einfach nur stumpf die Aufgaben, die der uns rübergibt, abarbeiten, sondern versuchen zu verstehen, was ist denn die Intention dahinter, was ist das große Ganze, was hat das vielleicht für Auswirkungen auf andere Geschäftsbereiche des Kunden, um dann da ganzheitlich dran zu gehen und zu sagen, ja, aber wie wäre es, wenn wir das und das machen und das und das kombinieren? Deswegen sehe ich auch nicht, dass uns jetzt eine schnelle Code-KI die Arbeitsgrundlage wegnimmt. Im Gegenteil, sie gibt uns als Menschen eigentlich mehr Zeit, die Meta-Code-Qualität oder die Meta-Qualität, die wir als Firma gerne repräsentieren, auch umzusetzen, weil wir uns nicht mehr so viel mit dem eigentlichen Code auseinandersetzen müssen.
Weißt du, was für mich die größte Frage ist, so in Bezug auf Codequalität und KI? Und das geht natürlich auch in die Richtung, was für eine Qualität liefern wir dem Kunden aus. Mit KI kann man ja super schnell gute und schnelle Ergebnisse erzielen, die heute funktionieren. Aber was ich mich eben frage, ist, wenn wir so kleine Dinger da drin haben, wo die Architektur vielleicht nicht so langfristig gedacht ist, wo vielleicht ein Modul nicht so schön gekapselt ist und so, holt uns das irgendwann ein? Das ist eigentlich so eine große Frage, die mich beschäftigt. Gleichzeitig damit kommt ja, dass diese ganzen Technical Debt-Geschichten, also ich habe vielleicht ein Paket lange nicht mehr aktualisiert und das wird irgendwann viel Arbeit und so, das lässt sich mit KI ja heute schnell lösen eigentlich. Und dann ist für mich die Frage, lassen sich so diese kleinen Macken, die wir heute mit KI einbauen, später einfach fixen oder bauen die sich zu einem riesen Haufen auf, den wir irgendwann nicht mehr in den Griff kriegen?
Ja, da ist ja auch wieder mein Punkt, dass die KI nichts Neues an den Tisch bringt. Und es gibt ja schon die ganze Zeit schlechte Programmierer auf der einen Seite und es gibt die ganze Zeit schon immer schnellere Programmierer, wenn man es irgendwie nach Indien oder Billiglohnländer outsourced. Das heißt, auf der Ebene mussten wir uns schon die ganze Zeit im Konkurrenzumfeld messen mit Programmierern, die schneller sind. Und das war ja noch nie unser Credo zu sagen, wir sind die schnellsten Programmierer, weil da wissen wir, dass wir das nicht leisten können. Aber zu sagen, wir bieten die meiste Qualität, das ist ja heute noch immer so ein überzeugendes Argument gegenüber den Kunden, auch im Zeitalter von KI, weil ja Qualität immer noch entscheidend ist. Und ich sag mal, bis wir irgendwann dahin sind, dass es KI-Konstrukte gibt, die unsere ganze Firma ebenbürtig ersetzen, da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Land vor uns, bis es soweit ist. Und auf der anderen Seite, wenn wir Projekte übernehmen von Kunden, die vorher bei anderen Entwicklern lagen, wie oft ätzen wir darüber, dass da ein schlechtes Datenbankmodell hinterliegt, dass da schlechte Grundstrukturen sind. Wenn man da drauf aufbaut, dann wird es einfach nur noch ein bröckeligeres Haus. Und dann müssen wir hingehen und sagen, ja, ey, tut mir leid, wir können da nicht großartig weiterentwickeln. Die Basis ist so fundamental verrottet, da mehr drauf zu bauen, das hilft nichts. Das fällt immer schneller, immer weiter auseinander. Manche neue Anforderungen lassen sich gar nicht umsetzen, weil die Datengrundlage das nicht hergibt und sowas. Also auch da haben wir das Problem jetzt aktuell auch schon. Mhm. Und mit KI, wieder mein Thema, ist es eigentlich das gleiche Problem wie vorher auch. Wenn man nicht von Anfang an auf eine solide Grundlage setzt, wird es halt nach hinten raus immer wackeliger. Klar, man kann jetzt schneller und einfacher refactoren, aber auch da ja nur in einem gewissen Umsatz. Wenn du die Datenbank anfassen willst von einer produktiven Datenbank, ist das mit KI genauso ätzend wie vorher.
Ja. Also das muss ich sagen, diese Legacy-Anwendungen, die wir mitunter hier und da mal übernehmen, Laravel-Anwendungen zum Beispiel, da ist KI schon ein Segen.
Ja.
Weil wir uns alleine vorher für die Einarbeitung Wochen an Zeit nehmen mussten. Also ist jetzt nicht so, dass da jemand gesessen hat und sich wochenlang eingearbeitet hat. Aber bis man wirklich im Code drin ist, und wir reden ja immer so ein bisschen von, ja, ist Code Ownership das Wort dafür? Weiß ich gar nicht. Aber jedenfalls, dass man sich so mit dem Code identifiziert, dass man auch valide Aussagen machen kann am Telefon, wenn der Kunde einmal anruft und sagt, können wir diese Funktion einbauen? Wie lange würde das dauern? Was für ein Aufwand ist das? Das sind ja alles so Sachen, die kommen erst damit, dass man seinen Code kennt und dass man sich mit dem Code identifiziert. Und davon unabhängig haben wir aber heute die Möglichkeit für Kunden, super schnell schon Fixes zur Verfügung zu stellen in Codebases, die wir nicht gut kennen. Und das ist natürlich ein Stück weit auch ein Blindflug. Mhm. Klar, wir können jetzt die Stellen reviewen, die wir dann natürlich geändert haben. Aber auf der anderen Seite, wenn das ganze Projekt sowieso murksig ist, dann ist auch nicht so schlimm, wenn jetzt eine Änderung vielleicht nicht 100% ist, aber dem Kunden halt heute schon hilft und wir dann ein langfristiges Konzept machen, wie können wir die Anwendung auf bessere Beine stellen. Und das hast du schon gesagt, es ist selbst mit KI unglaublich aufwendig, eine schlechte Architektur gerade zu ziehen. Und vor allem deshalb, weil die Anwendungen produktiv sind und wir müssen Daten migrieren und wir müssen extrem genau darauf achten, dass da nichts schief geht. Das heißt, grundsätzlich eine vernünftige Architektur aufzustellen, das würde ich gar nicht in Frage stellen. Das ist immer ratsam.
Mhm. Und wie du es gesagt hast, gleichzeitig mit KI sich in bestehende Projekte einzuarbeiten, das ist so ein großer Segen. Also wir haben jetzt im letzten Jahr einen Rückschau-Podcast gemacht, da hast du erzählt, dass wir viele neue Projekte übernommen haben, also nicht von Grund auf angefangen, sondern bestehende Codebases übernommen. Und da waren teilweise welche bei, die 7 Jahre nicht mehr aktualisiert wurden. Also da habe ich mir die Composer angeschaut und da waren uralte Packages drin, schon nicht mehr maintained und sowas. Und da haben wir dann einfach, ich mit der KI oder eher die KI hauptsächlich mit meiner Hilfe, innerhalb von 2 Tagen die komplette Codebase, weiß ich nicht, wie viele Dateien refactored, Pakete rausgeworfen, verschlankt, verkürzt. Und für sowas ist das natürlich ein unglaubliches Segen. Weil wenn ich mich da selber durchgearbeitet hätte, erstmal zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind, hätte schon 3 Tage gebraucht. Und die dann auszubauen, hätte ich in einer Woche die gleiche Arbeit geschafft, die KI mal eben in einer Stunde so runterrasselt, weil es einfach so schnell ist.
Und das erklärt gleichzeitig auch, warum zum Beispiel Unit-Tests heute noch wahnsinnig wichtig sind oder Tests überhaupt. Weil wenn wir uns vorstellen, wir hätten in diesen Legacy-Anwendungen vernünftige Tests drin, dann würde uns das alles viel einfacher fallen. Und in den Projekten, die wir selbst erstellt haben, wo wir durchgehend getestet haben, wir tun jetzt immer so, als hätten alle anderen Programmierer schlechten Code. Das ist natürlich nicht der Fall. Ich glaube, wir haben nur zufällig Projekte abgekriegt, die eher so mittelmäßig waren. Oder man muss ja fast sogar sagen, die sind einfach vor einiger Zeit programmiert worden und vielleicht waren auch die Standards noch nicht so. Wie auch immer, wenn wir in unseren eigenen Projekten unterwegs sind, dann haben wir natürlich eine ganz andere Sicherheit, eine ganz andere Confidence, KI einzusetzen, weil wir die Tests durchlaufen lassen können und wissen, die müssen auf jeden Fall funktionieren. Und da kann KI gar nicht so aus diesen Leitplanken ausbrechen, die wir mal gesetzt haben manuell.
Nicht nur, dass das für uns eine große Sicherheit ist, sondern das hilft auch der KI selber zu entscheiden, ob das, was sie da tut, richtig ist.
Und zu verstehen, ne?
Genau. Ich habe das am Anfang gesagt, bei diesem Plan-Mode gibt es immer unten so einen Verification-Step, wo die KI schon selber vorschlägt, schau mal, dieses und jenes sind die Schritte, die man machen kann, um zu validieren, ob das, was der Plan vorhergesagt hat, auch funktioniert. Und wenn man da konkret auf Unit-Tests zurückgreifen kann, dann ist das ja für die KI wunderbar, weil sie selber ihren eigenen Code testen kann. Sie kann selber die Tests durchlaufen, sich anschauen, was das Problem ist und selber so ein Iterations- und Test-driven Iterations-Review machen, dass sie so lange sich die Unit-Tests anschaut und sagt, oh, ich habe hier eine Änderung gemacht, da ist ein Fehler, oh, hier habe ich das nicht berücksichtigt. Also im Prinzip das Gleiche, wie wir es auch in einer guten Entwicklung machen. Aber wenn man diese Tools der KI schon zur Verfügung stellt, dann ist das Ergebnis, was am Ende herauskommt, schon so viel qualitativ hochwertiger. Und das ist auch ein großes Takeaway für den Umgang mit KI. Wichtig ist, so wie wir die einsetzen, halt beim Entwickeln von Code, dass wir der KI möglichst viele Tools an die Hand geben oder möglichst die Tools an die Hand geben, die wir auch als normale Entwickler haben, um das Ergebnis zu überprüfen. Das heißt in unserem Fall vor allem, dass wir mal so ein Browser-MCP installieren, also so ein kleines Tool, mit dem die KI aus der Konsole heraus mit dem Browser interagieren kann. Ich benutze da immer noch gerne das Puppeteer-MCP. Und das heißt wirklich, wenn ich der KI das sage, hier, check mal die Seite im Browser, dann kann ich wirklich sehen, wie so eine kleine Chrome-Instanz aufgeht. Dann kommt der Browser, dann navigiert sich die KI darum an die Stelle, wo es relevant ist. Kann das wirklich auch checken, oh, hier stimmt, der Button ist drin. Kann auch mal draufklicken, im Terminal sehen oder in der Konsole vom Browser sehen, ob es irgendwelche Fehler gibt. Und so sich einfach die ganze Zeit selber testen und fact-checken und nicht einfach nur durch die Gegend halluzinieren.
Da hast du so implizit so einen Punkt angesprochen, dass man der KI eben auch relativ viele Informationen mitgeben muss, das ist natürlich klar. Man muss ja erklären, was man selbst weiß und muss ja die Aufgaben natürlich erklären. Mhm. Und das finde ich das, wo KI auch im Moment wirklich noch seine Schwächen hat und wo wir unsere Qualität auch einbringen können, weil KI natürlich kein Domänenwissen hat in speziellen Bereichen. Also wir machen ja zum Beispiel Software für Anwälte unter anderem. Und da gibt es einfach nicht so viele öffentliche Ressourcen, dass die KI da auch sehr beschränkt ist in dem, was sie weiß. Und dann ist unser Kunde in dem Feld nochmal speziell und hat nochmal seine speziellen Anforderungen. Und in dem Moment, wo wir der KI das so ein bisschen vermitteln, wird sie natürlich besser in dem Bereich. Aber da können wir eigentlich mittelfristig nicht ersetzt werden, weil wir ein ganz anderes Bild davon haben, was stellt sich der Kunde überhaupt vor, was sind überhaupt die Anforderungen von dem Kunden. Und das kann man, glaube ich, nicht in der Cloud-MD alles hinterlegen, sondern das ist ja auch so ganz viel, ja, hat ja ganz viel mit Gefühl und so einem Verständnis für den Kunden zu tun. Und das zu vermitteln, halte ich für sehr schwierig. Aber deswegen, in dem Moment, wo man kleinschrittig vorgeht und die KI immer wieder auch hinweist darauf, was man so vorhat, funktioniert es dann schon, ne?
Also mein Standpunkt bleibt nach wie vor, KI ist keine Magie, sondern auch nur ein Mitarbeiter. Mhm. Klassisches Beispiel, was wir letztens noch hatten. Der Kunde sagt, ey, hier bei meiner Webseite, da funktioniert was nicht. Das ist die ganze Fehlermeldung. Da sitzen wir natürlich da und sagen, ja, aber was denn? Was hast du denn gemacht? Wie kann ich das reproduzieren? Sag mal ein paar Schritte. Und so ist natürlich auch der KI gegenüber, wenn ich einfach nur sage, Webseite hat einen Fehler, please fix. Dann sagt ihr natürlich, oh, kein Problem, ich habe hier 1000 Fehler gefunden, lass mich einen komplett elaborierten Plan schreiben, die ganze App zu refactoren. Und das ist natürlich überhaupt nicht zielführend. Und das bedeutet, genauso wie wir als Menschen möglichst viele Informationen brauchen, um so eine Aufgabe zu erledigen, braucht es halt auch die KI. Und wenn wir die Idee nicht geben, dann galoppiert die KI mit großer Begeisterung in eine Richtung, aber das ist vielleicht eine völlig falsche. Mhm. Und so wie wir für uns Menschen halt sowas wie Sentry zum Beispiel haben,
genau,
ein Error-Tracking-Tool, dass wir genau sehen, die technischen Fehler, die in der Anwendung passieren, können wir die ja auch der KI geben, ne? Sentry-MCP, ist ja mein Zauberwort, also der KI die Möglichkeit geben, sich in unserem Sentry die nötigen Issues rauszuschauen. Da gebe ich der KI einen Link und sage, hey, schau mal hier, fix das mal. Dann weiß die genau, oh, guck mal hier, in Sentry steht, in dieser Zeile Code ist dieser und jener Fehler und kann das natürlich viel zielgerichteter fixen, genauso wie ein Mensch, als wenn ich dem einfach nur sage, das funktioniert nicht. Also auch da wieder, KI ist keine Magie. Gleiches gilt für die Aufgabenstellung, ne? Je präziser ich im Vorhinein auch mit dem Kunden zusammen überlegt habe, erörtert habe, was er sich eigentlich gerne vorstellt, wie das aussehen soll, bei so UI-Änderungen vielleicht schon irgend so eine Art von visuellem Konzept, desto besser kann die KI, genauso wie ein Mensch, die Aufgabe dann umsetzen. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass am Ende so ein Ergebnis bei rauskommt, wie ich es mir auch vorgestellt habe.
Und jetzt hört man in deinen Ausführungen schon, das eigentliche Coden ist eigentlich nicht die meiste Arbeit.
Mhm.
Oder vielleicht muss man es relativieren, kommt natürlich ein bisschen auf die Aufgabe an. Aber das Ganze drumherum ist oft mindestens genauso wichtig wie das reine Coden und eben die Sicherung der Qualität jetzt über die reine Codequalität hinaus. Und da habe ich im Vorhinein ChatGPT so ein bisschen gekitzelt und gequält mit Fragen, ob denn eine KI eben auch gute Qualität liefert und habe da so ein bisschen hin und her und wollte eben von der KI selbst mal wissen, was sie dazu überhaupt sagt. Und da habe ich einen ganz witzigen Satz rausgeschrieben, der vielleicht hier ganz gut passt. KI ersetzt nicht die Qualitätskultur, sie macht sichtbar, ob ihr überhaupt eine habt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und das finde ich erstaunlich ehrlich und präzise, muss ich sagen. Weil KI katalysiert letztlich eigentlich das, was man sowieso schon macht.
Genau.
Und wenn man Mist macht, dann kommt dabei bestenfalls großer Mist bei raus. Und wenn man gute Qualität liefert, dann kann KI natürlich das Ganze skyrocken.
Genau, also die Geschwindigkeit ist einfach das, was dahinter steckt. Das heißt, alle möglichen Probleme tauchen viel schneller auf. Wenn ich eine schlechte Aufgabenstellung gegenüber einem Kunden oder gegenüber einem Mitarbeiter gebe, merke ich vielleicht erst nach 2 Tagen, dass das Ergebnis, was er da gebaut hat, Quatsch ist. Bei der KI werde ich 3 Sekunden später damit konfrontiert, dass ich einen schlechten Prompt geschrieben habe. Und so ist das bei allen anderen Sachen auch. Dieses Thema mit der Codequalität, das ist ja jetzt auch nicht eine Sache, wo man Wikipedia aufschlägt und sagt, hier, Codequalität, ah, schau mal hier, das ist der internationale Standard. Sondern das sind ja alles Regeln, die sich zwischenmenschlich und über die Zeit bei uns entwickelt haben, sodass es gar nicht diese eine Codequalität-Definition gibt, sondern es ist immer so ein bisschen Interpretationssache.
Das Schwierige an Codequalität ist ja, das merkst du ja heute nicht, sondern das merkst du erst morgen oder übermorgen. Und das ist ja der Grund, warum ganz viele Programme geschrieben werden. Denkt man, ah ja, funktioniert ja. Aber irgendwann stellt man fest, so, oh, hier verrenne ich mich irgendwie ständig oder jetzt kann ich es doch nicht mehr so erweitern, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das ist ja genau das Fiese an dieser Codequalität und das, warum wir ständig darüber reden, dass wir gute Codequalität machen, weil man es halt nicht so direkt sieht und wir versprechen den Leuten was, was sich aber eigentlich erst in der Zukunft einlöst. Ne?
Ich sehe ja die Codequalität direkt, wenn mir jemand einen Merge-Request stellt, dann sehe ich ja, kann ich das leicht verstehen, was da passiert? Ist das gut benannt? Ist das gut strukturiert? Visuell gut aufbearbeitet? Nur das Nötigste gemacht und sowas? Das sind ja alles Sachen, die mir im Review schon helfen zu beurteilen, ob die Aufgabe gut umgesetzt ist.
Genau. Und gleichzeitig denken die Leute ja jetzt mit KI, kann ich innerhalb von Sekunden immer tolle Ergebnisse erzielen. Ich habe jetzt viel bei YouTube so Videos gesehen, jetzt mit dem neuen Claude Design. Also da gibt es ja so ein neues Tool, wie man da in Sekunden eine mega Website aufziehen kann. Und das funktioniert in Grenzen, glaube ich, auch ganz gut. Aber was man da schnell übersieht, ist, dass man auch für einfache Webseiten wirklich viel Zeit braucht. Ich habe jetzt kürzlich zum Beispiel eine Landingpage gemacht, wirklich ein One-Pager. Es gibt wirklich nicht mehr als eine Seite. Selbst das Impressum ist in einem Pop-up gelöst. Und es ist wirklich eine Seite gewesen. Und der Umfang auch überschaubar. Und es war vor allem ein Refactoring von der alten Seite. Also wir haben ein Redesign gemacht, die Inhalte ein bisschen verändert. Aber eigentlich war schon viel da. Und das ist natürlich ein traumhaftes Szenario für eine KI, weil ich ihm sagen kann, guck mal, nimm einfach alle Inhalte und mach's geil. So, ganz kurz gesagt. Am Ende habe ich für die eine Seite, glaube 16 oder 17 Stunden getrackt. Obwohl ich alles mit KI gemacht habe und ich glaube nicht eine einzige Zeile Code selbst geschrieben habe. Und das ist, glaube ich, das, was man viel auch übersieht, weil dieses Ganze drumherum, der KI genau sagen, was Sache ist, mit dem Kunden doch nochmal 4, 5 Mails hin und her schreiben, nochmal telefonieren und so weiter und so fort. Da geht einfach so viel Zeit drauf. Und das reine Coden, der Code ist nicht spektakulär.
Ja, da kommen wir jetzt so ganz organisch, glaube ich, in die Bereiche, die die KI nicht so gut kann. Und ich glaube, umgekehrt, KI ist unfassbar stark. Das merke ich ja jeden Tag. Wenn ich als Mensch jederzeit genau weiß, was sie tut, jede einzelne Entscheidung verifizieren kann und sagen, ja, das war eine gute Entscheidung, hätte ich auch so gemacht. Nein, das ist eine schlechte Entscheidung, deswegen und deswegen und deswegen. Aber wenn mir diese Kompetenz fehlt, dann macht die KI irgendwas, was total toll und plausibel aussieht. Aber erst wenn ich selber die Kompetenz mitbringe, das zu beurteilen, sehe ich vielleicht minimale Schwachstellen. Ich möchte vielleicht ein Beispiel mit reinbringen, das das ganz gut illustriert, was gestern in dem Merge-Request aufgekommen ist. Da sollten auf einer Webseite mit Laravel irgendwelche Daten erhoben werden, die auch relativ kompliziert zu berechnen waren. Und das hat der Kollege natürlich KI-Vibe gecodet. Und dann kam so ein Ergebnis raus, wo irgendwie so eine Funktion war, die ein kompliziertes mathematisches Ergebnis berechnet. Und die KI hat da so die Laravel-Cache-Syntax vorgeschrieben. Also hat gesagt, hier, Cache remember für 15 Minuten bitte diesen Wert. Und das war so ein typisches Beispiel von, wenn ich da als Entwickler drauf schaue, der so ein bisschen Ahnung hat, sieht das nach einem total plausiblen Statement aus. So, ja, ach sicher, so ein Cache kann man da wahrscheinlich mal verwenden. 15 Minuten erscheint mir gut. Also, wenn ich nicht genau weiß, was dahinter steckt, sieht das nach einem total sinnvollen Stück Code aus. Wenn ich Laravel kenne, weiß ich aber, Der Laravel-Cache funktioniert nicht einfach out of the box. Den muss man irgendwo außerhalb konfigurieren, was der Cache-Driver ist und so bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit das auch tatsächlich funktioniert. Und der Entwickler hat da gesehen, oh ja, hier Cache, bestimmt total sinnvoll, lasse ich mal drin. Aber weil er nicht genau verstanden hat, was dahinter steckt und welche Implikationen damit alles so verbunden sind, hat das nachher einen Fehler verursacht. Also der Fehler war bei mir im Review, weil ich darauf aufmerksam gemacht habe. Aber das hätte genauso in Production rausgehen können und dann crashen, weil es in der Theorie nach total plausiblem Code aussieht, aber die Implikationen dahinter nicht vollständig klar sind. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was ich bei KI häufig sehe, ist dieser eine Schritt weiter, den man eigentlich als Mensch denken muss, als nur die eigentliche Aufgabe zu lösen.
Mhm, total. Ist ein cooles Beispiel, hattest du mir auch vorher noch nicht erzählt, finde ich ganz spannend. Ich habe dir auch Beispiele mitgebracht, die ein bisschen niedrigschwelliger noch sind, wo man so sieht, dass KI oft einfach auch statistisch unterwegs ist, ne? Und die Lösungen macht, die oft verwendet werden. Also ich habe jetzt gestern diesen Webdesign-Kurs gehalten, da in Frankfurt. Das waren IT-Kaufleute, das heißt, die hatten jetzt nicht so viel Erfahrung mit Coden. War für mich total spannend. Ich hatte die Themen Grid und Flex, musste ich da lehren. Und bin ich da natürlich fröhlich reingegangen, habe mich so ein bisschen vorbereitet und dachte, ja, das machen wir jetzt mal fröhlich. Aber Kai, wann hast du das letzte Mal ein Grid oder ein Flex wirklich per Hand geschrieben und die Eigenschaften vergeben, so in Zeiten von Frameworks?
Ich bin ja weltgrößter CSS-Fan, weltgrößter Grid-Fan und ich benutze das schon häufig mal, um so irgendwelche Sachen zu arrangieren. Ja, ja.
Ja, wirklich? Ach, guck mal. Also, ich musste mich da wieder einlesen, was so Grid-Template-Areas sind und was Grid-Rows sind und so weiter. Und vielleicht nehme ich da auch direkt das Beispiel raus. So ein einfaches Layout wollte ich machen für eine Website, ne? Also oben einen Header, unten ein Footer und dann links eine Sidebar und rechts den Main-Content. Also relativ einfaches Ding. Und dann waren da so Kleinigkeiten drin, das ist nicht viel Code, ne? Also das hat auf eine A4-Seite gepasst, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen. Und dann waren aber so Dinger drin, dass der dann in dem Header, Main-Bereich und im Footer eben den Grid-Row mit angegeben hat, also Grid-Row 1, 2 und 3. Das ist aber über die HTML-Struktur schon vorgegeben und muss ich eigentlich nicht reinschreiben. Und wenn ich das also weglasse, komme ich zum gleichen Ergebnis, habe aber hinterher nicht das Problem, wenn ich nochmal irgendwie einen zweiten Footer oder sagen wir mal ein Socket einbauen will, dass diese Grid-Row dann da drin steht und die Reihenfolge halt dadurch festgelegt ist und ich es aber eigentlich dynamisch haben will. Und das sind so Mini-Sachen, an denen man eigentlich ganz gut sehen kann, das funktioniert in dem Moment, das ist auch nicht falsch, aber eigentlich kann man es besser und dynamischer lösen.
Mhm.
Zweite Sache, die jetzt in dem Beispiel konkret aufgetreten ist, wir hatten oben ein Menü und der hat dann korrekterweise auch ein Nav-Element genommen, semantisch korrekt für dann eben die Navigation. Hat darin aber zum Beispiel keine Liste aufgemacht. Und wir würden immer hingehen und würden dann innerhalb der Navigation so eine UL, so eine Unordered List machen und darin die List-Items und darin dann die Links. Und der hat einfach die Links direkt in das Nav reingeschmissen. Das funktioniert natürlich. Und es ist aber irgendwie nicht so richtig schön gelöst. Und das ist dann was, wo ich der KI dann natürlich sofort sage, er macht doch mal eine Liste raus. Dann sagt er, ah ja, klar, ist ja auch viel besser und irgendwie semantisch vielleicht ein Tick korrekter und besser zu lesen und entspricht auch so ein bisschen mehr den Konventionen. Aber das sind so kleine Dinger, die man dann schon korrigieren muss. Und da merkt man schon, selbst in diesem wirklich minimalen Code habe ich 5, 6 Punkte gefunden, wo ich sage, wir würden es ein bisschen anders machen. 2 andere Beispiele nochmal eben ganz schnell reingeschmissen. Der hat ein Letter-Spacing von -0,01 em auf alle Texte gemacht. Man macht das ja bei Überschriften und so, dass man manchmal so ein bisschen Letter-Spacing kleiner macht, damit es ein bisschen knackiger aussieht und so. Aber 0,01 auf alle Schriften bei einer Schriftart, die an sich schon cool ist, irgendwie unnötig, das reinzumachen. Und das kann natürlich so Side-Effects haben, wo sich mal einen Buchstabe und Pixel verschiebt und so, wo man sich dahinter wundert, hä, wie sieht das denn aus?
Mhm.
Würde ich jedenfalls rauskicken, bis ich es nicht wirklich unbedingt brauche. Und dann hatten wir so Geschichten, dass der korrekterweise die HTML-Elemente Main, Nav, habe ich schon gesagt, Aside und Footer verwendet hat. Hat dann aber zum Beispiel auf dem Main noch eine Class Main drauf gemacht und Footer, Class Footer. Wo ich dann denke so, boah, da kannst du eigentlich die CSS-Eigenschaften auch direkt auf das Tag packen. Und dann hast du einfach einen schlankeren Code, kannst es besser lesen und irgendwie passt es auch besser. Und das mal nur so als einige von den Beispielen, die ich da gesehen habe. Und ich war schon verwundert, weil ich begeistert bin davon, wie Claude gerade in den aktuellsten Versionen codet und wie gut es funktioniert und wie wenig man händisch eingreifen muss. Und dann aber auf der anderen Seite auch wieder wirklich augenöffnend, wie in so kleinen Aufgaben, wie viel da schon drinsteckt und was man als guter Coder noch verbessern kann.
Da kann man jetzt natürlich vortrefflich drüber argumentieren, ob das einfach falsches Prompt-Engineering ist, bei sowas wie diesem Letter zum Beispiel hätte mich mal gerne die Begründung interessiert. Also wenn du die KI gefragt hättest, warum die Entscheidung getroffen wurde, vielleicht hätte es da total interessanten technischen Insight gegeben. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber das ist auch so meine Erfahrung, wenn man der KI nicht wirklich genau sagt, in welchem Stil man das gerne haben möchte, da tendieren die so ein bisschen dazu, dass zu overengineeren, also eher ein bisschen zu kompliziert zu machen. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen unsere Denkweise, dass wir eher erstmal die minimale Lösung geben. So zum Beispiel bei meinem Beispiel gerade mit dieser komplizierten Berechnung, wären wir vielleicht nicht direkt von Anfang an hingegangen und hätten so proaktiv einen Cache eingebaut.
Stimmt.
Sondern erstmal die Funktion veröffentlicht und dann geschaut, ob es damit Probleme gibt und dann den Cache vielleicht nachgereicht. Da kann man jetzt überlegen, okay, ist halt umsichtig von der KI programmiert, ist ja auch ein smarter Gedanke. Nur sowas passiert dann eben live. Und ich finde auch, was bei diesen ganzen KI-Sachen so ein Problem ist, wenn du nicht genau weißt, was da passiert, jede einzelne Zeile, also dieses Letterspacing zum Beispiel von dir, da wusstest du jetzt wahrscheinlich zufällig, ah, okay, braucht man da nicht unbedingt, möchte ich vielleicht auch nicht. Aber ein Entwickler, der sich damit nicht auskennt, der sieht vielleicht nur diesen Vorschlag von der KI und denkt sich, boah, das wird ja schon gepasst haben.
Und sieht ja im Frontend auch erstmal okay aus, ne?
Genau. Genauso wie diesen Vorschlag, diesem Cache dahinter. Der Denkprozess ist jetzt ein ganz anderer. Wenn ich vorher als Mensch die Geschichte programmiert habe, mit diesem Laravel-Cache zum Beispiel, dann komme ich vielleicht möglicherweise gar nicht auf die Idee, den Cache einzusetzen. Das ist die eine Variante. Oder ich komme auf die Idee, ja, irgendwie braucht es da so eine Art von Cache. Ich weiß auch nicht so genau, wie das bei Laravel funktioniert, aber es ist ja schon eine komplizierte Operation. Lass uns die nicht mal immer machen. Und dann mache ich selber Research und stoße dann vielleicht auf die Laravel-Dokumentation, wo ganz oben im ersten Absatz steht, hey, schau mal hier, das ist der Cache, so funktioniert der. Und das sind vor allem die Treiber-Voraussetzungen, die du erfüllen musst. Und das heißt, so werde ich ganz natürlich im Prozess dieses Researches darauf gestoßen, dass es da Dinge zu beachten gibt. Und andersherum, so wie es hier passiert ist, hat die KI das überzeugend gemacht. Und mein Schritt als Mensch wäre gewesen, wenn ich da an eine Stelle komme, die ich nicht verstehe, diesen Research selber nochmal zu betreiben. Oder vielleicht in dem Fall auch die KI zu fragen, hey, was macht dieser Cache eigentlich? Gibt es da irgendwelche Dinge zu beachten? Und das ist aber leicht ein Schritt, der dann untergeht, weil die KI ja auch so überzeugt davon ist, von ihrem Ergebnis, dass ich als Mensch, als Entwickler, insbesondere wenn ich vielleicht nicht so viel Erfahrung habe, da gewillt bin zu sagen, ja, das wird schon passen, Hauptsache es funktioniert.
Ja, die ist einerseits wahnsinnig überzeugt von dem, was sie tut und dann auf der anderen Seite total humble, wenn man sie darauf hinweist, dass sie irgendwas nicht so gut gemacht hat. Oh ja, natürlich und klar, das können wir besser machen. Naja, das ist halt so, wie KI im Moment funktioniert. Ja, ich würde noch eine Sache ergänzen und zwar hast du gesagt, dass die KI oft auch Sachen dazu erfindet, die man gar nicht unbedingt braucht, also so ein bisschen overengineert. Und es geht aber in die andere Richtung genauso. Ich würde mir manchmal wünschen, dass die KI auch Vorschläge macht und sagt, guck mal, wollen wir nicht einen Unit-Test einbauen oder wollen wir nicht ein bestimmtes Modul verwenden, weil sich das hier in dem Anwendungsfall anbietet. Und manchmal macht die KI also genau die Sachen, die man will und spart sich aber Vorschläge, die sie bestimmt wüsste, die total hilfreich wären, auch für Programmierer, die noch nicht so erfahren sind. Und auf der anderen Seite overengineert sie da wieder Sachen, wo man dann normalerweise sagen würde, boah, eigentlich jetzt im Moment nicht oder ist auch überhaupt nicht nötig.
Ja, das Problem ist bei solchen additiven Sachen, wenn sie dir zu der eigentlichen Sache noch einen KI-Test vorschlägt, dann ist da natürlich nach oben keine Grenzen an Dinge, die man potenziell auch noch machen könnte. Also das verstehe ich schon, dass sie es da so ein bisschen abschneidet.
Und was ich noch spannend finde ist, gerade in diesen Legacy-Codes wieder, die KI orientiert sich ja an dem Code, der da ist. Ne? Das heißt, wenn da jetzt jemand in TypeScript keine Types gemacht hat, dann wird die grundsätzlich auch erstmal keine Types machen. Und jetzt Types nicht zu haben, das kann man jetzt vielleicht noch verkraften, aber da sind natürlich ganz andere Dinge, die da vermurkst werden. Also, dass zum Beispiel irgendwelche API-Zugriffe in jeder Datei separat gemacht werden, statt das irgendwie zu zentralisieren und sowas. Das würde die KI so weitermachen. Und das ist natürlich irgendwie cool, weil der Code konsistent bleibt. Auf der anderen Seite natürlich irgendwie auch eine Katastrophe, weil man halt diesen Murks immer weiter treibt.
Ja, und es funktioniert auch nur so mäßig gut, diese Qualitätsansprüche, die wir so haben, der KI auch mitzugeben. Also ich experimentiere damit so übergeordnete Dateien, wo ich eben so Grundlagen unserer Codequalität hinterlegt habe, wie zum Beispiel mit diesen Types, die wir bei TypeScript sehr intensiv benutzen. Aber obwohl das da theoretisch hinterlegt ist und theoretisch bei jedem Request berücksichtigt werden sollte, passiert es immer noch häufig genug, dass das eben nicht berücksichtigt wird. Macht die KI da so ein Stück Code fertig und ich sage, ja, aber sag mal, was ist denn hier mit den Qualitätsanforderungen, die wir da irgendwo definiert haben? Sagt sie, oh ja, oh stimmt, tut mir leid und galoppiert wieder los, um das zu ändern. Also das ist wahrscheinlich jetzt so eine kleine technische Macke, dass die ja auch einen gewissen Kontext nur haben und dann solche Dinge gerne rausfallen. Aber es sind wirklich immer so Kleinigkeiten, wo man noch als Mensch hinterher sein muss und wirklich aufpassen, was die da macht. Mhm. Und ich finde, das ist jetzt alles so sehr coach-spezifisch gedacht, aber das gravierendere Problem, was du ja auch schon angesprochen hast und was man erst wahrscheinlich in einiger Zeit sieht, ist, dass wir selber als Entwickler die Distanz zum eigenen Code verlieren. Also ich merke das ja schon in meiner Arbeit, Code, den ich selber geschrieben habe, Projekte, die ich selber von Grund auf aufgesetzt habe, da habe ich aus dem Stand ein viel besseres Verständnis darüber, was da drin passiert, als Code, den ich nur in Code-Reviews gesehen habe. Da gibt es Projekte, da habe ich jede einzelne Zeile auch gesehen, aber halt bruchstückhaft immer in Form nur von Code-Reviews, weil die eigentliche Programmieraufgabe bei anderen liegt. Und da könnte ich dir nicht aus dem Stand jede Kleinigkeit sagen. Mhm. Und das ist jetzt für den Moment nicht dramatisch, aber ich glaube, das ist auf lange Sicht ein Problem, an das wir schnell stoßen werden.
Ich habe das ja eben schon angerissen. Ich finde das so wichtig, wenn ein Kunde anruft oder man überhaupt mit dem Kunden spricht und dann sagt er, ah, wie haben wir das nochmal gemacht? Oder kannst du dich noch an diese Funktion erinnern? Und ich finde das so wichtig, dass man das Programm auch kennt. Mhm. Und dass man den Code kennt, ist ja das eine. Aber ich habe jetzt schon erlebt in der Vergangenheit, ich weiß gar nicht, ob wir es im letzten Podcast gesagt hatten, ich hatte einen Kollegen, der hat eine Funktion umgesetzt. Dann habe ich dem hinterher gesagt, ja, hast du die gebaut? Und dann sagt er, oh, ich glaube nicht. Er hatte die aber gebaut und die funktionierte auch. Und manchmal lässt man die KI nebenbei laufen, schreibt auf der anderen Seite noch eine Mail auf dem anderen Monitor und in der nächsten Woche weißt du gar nicht mehr, was du gemacht hast. Und das ist natürlich schon kurios, ne? Und ich finde, das ist schon auch ein Stück weit Plan in unserer Qualitätsstrategie, dass wir die Programme schon sehr gut kennen und oft ja dem Kunden auch tatsächlich fachlich Vorschläge machen, lass uns doch die Funktion so oder so umsetzen, weil das besser zu euren Prozessen passt. Und das geht natürlich nicht, wenn man das alles nur auf einem zweiten Bildschirm im Terminal runterrattern lässt.
Ja, das ist so das Ding daran, dass es gar nicht um die Qualität des Codes an sich geht, die ist sicherlich fantastisch. Aber wie du gerade gesagt hast und wir ja auch einstiegs gesagt haben, wir als Firma sind ja keine Programmierer, sondern wir sind Projektpartner. Mhm. Und dazu zählt eben das, dass die Leute, die bei uns mit dem Projekt vertraut sind, zu jeder Zeit wissen, was abgeht. Und wenn der Kunde plötzlich anruft, man sagen kann, ja klar, frag mich alles, was du willst. Ich kann dir jedes, also vielleicht nicht jedes Mikrodetail, aber ich habe zumindest so grobe Vorstellungen davon, was passiert, was die Implikationen sind. Und wie gesagt, Projektpartner verstehen wir uns ja auch deswegen, weil wir nicht einfach stumpf die Aufgaben, die uns der Kunde gibt, abarbeiten, sondern überlegen, ja, okay, das ist anscheinend dein Painpunkt, aber lass uns doch mal überlegen, hey, letztes Jahr haben wir doch dieses Tool entwickelt, wollen wir das nicht damit verbinden oder habt ihr nicht noch diese Information, dann können wir das damit machen. Also darauf so herum iterieren und dann das bestmögliche Ergebnis für den Kunden zu schaffen, statt einfach nur irgendeine spezifische Aufgabe abzubalken.
Genau so.
Und das geht natürlich nur, wenn ich als Mensch ein sehr gutes Verständnis davon, diesem ganzen Geschäftsumfeld habe und eben auch von den Anwendungen, weil ich jederzeit wissen muss, mit was arbeite ich hier eigentlich.
Aber Kai, jetzt frage ich mich natürlich als Geschäftsführer, wenn ich jetzt eine Aufgabe in 10 Minuten mit KI lösen kann oder sagen wir mal eine Stunde und sonst, wenn ich das handgemacht machen würde, dann würde ich da 8 Stunden für brauchen. Dann kann ich ja schlecht argumentieren, ich mache es nicht mit KI. Aber wie behalten wir denn die Nähe zum Code? Du hast gesagt, die Distanz zum Code geht verloren, aber die Nähe zum Code geht ja eigentlich verloren. Aber wie schaffen wir das denn, diese Nähe zum Code zu behalten und trotzdem die Effizienz der KI zu nutzen? Weil wenn wir es nicht nutzen, sind wir wirtschaftlich halt abgehängt. Das können wir keinem Kunden argumentieren. Mhm. Wir brauchen jetzt hier die doppelte Zeit. Dafür kennen wir aber auch hinterher jede Zeile, die da geschrieben wurde. Und wenn du das in 3 Jahren vielleicht nochmal wieder aufwärmst, das Thema, dann kann ich mich eventuell auch noch dran erinnern. Das kann man ja keinem erzählen.
Naja, das Ding ist ja, es ist ja nicht jetzt plötzlich mehr Arbeit geworden, sondern es war die ganze Zeit normal viel Arbeit und jetzt ist es durch KI potenziell vielleicht weniger Arbeit. Aber die ganzen aktiven Geschäftsbeziehungen, die wir jetzt gerade haben, laufen ja noch unter dem Credo wie die letzten 10 Jahre. Und da sind jetzt nicht die Kunden auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, jetzt hier, es gibt doch KI, eigentlich müsste doch jetzt nur halb so viel kosten oder so, sondern die gehen weiterhin davon aus, wir machen unsere Arbeit so, wie wir bisher hoffentlich unter Beweis gestellt haben, dass wir sie gut machen. Mhm. Und dass wir jetzt möglicherweise unter der Haube KI einsetzen, darf ja nicht im Ergebnis dazu führen, dass wir schlechtere Codequalität auf einmal liefern, weil wir da weiter entrückt sind. Also kurz gesagt, es zwingt uns ja niemand, KI zu nutzen.
Aber was machen wir denn jetzt? Wir benutzen ja KI und dadurch baut sich ja automatisch eine Distanz zum Code auf. Wie löse ich das denn, das Problem?
Meine Meinung dazu ist, dass wir KI sehr gezielt für das einsetzen, von dem wir vorher wissen, was passiert. Mhm. Also was ich damit meine, ist, dass wenn ich eine Aufgabenstellung bekomme, dass ich mir selber als Mensch sehr intensiv, und durch KI habe ich jetzt noch mehr Zeit, weil die eigentliche Programmierarbeit weniger ist. Ich als Mensch überlege mir sehr intensiv, was soll gemacht werden, was gibt es für Alternativen, was sind Herangehensweisen, für und wider, Vorteile, Nachteile, bla bla bla. Also ich mache mir erstmal einen sehr elaborierten Plan vorher, auch schon konkret von den Handlungsschritten, von denen ich glaube, dass die KI das macht. Also gehe ich vielleicht sogar im Kopf schon durch, oh, in dieser Datei müsste das geändert werden, in dieser Datei müsste das geändert werden. Und wenn am Ende die KI kommt mit ihrem eigenen Vorschlag, dann haben wir schon mal eine Diskussionsgrundlage. Entweder hat die KI, möchte was anders machen als ich, dann kann ich mit ihr diskutieren, wie sie auf die Idee gekommen ist. Vielleicht hat sie, passiert ja auch häufig genug, gute eigene Ideen, wo ich denke, oh, stimmt, habe ich nicht dran gedacht.
Total.
Lass uns das mal einbauen. Oder umgekehrt, die geht in irgendeine Richtung, die nicht passt. Aber weil ich mir vorher selber schon Gedanken dazu gemacht habe, kann ich sagen, ja, gute Idee, aber was ist denn hier mit diesen und jenen Implikationen und so was? Also ich kann mit der wirklich so gleichgebürtig diskutieren und habe dadurch ja schon ein gutes Verständnis davon, was passiert. Und dann am Ende schaue ich mir natürlich die Code-Reviews sehr intensiv an, so wie ich es auch bei Menschen mache, und habe dadurch auch wieder Einblick von, okay, hier ist das passiert, hier ist das passiert, hier ist das passiert. Und das ist auf jeden Fall nicht so effektiv, wie wenn ich selber wirklich schreibe. Wir kennen das alle aus dem Lernen früher. Wenn ich Sachen nur ablese, ist das nicht so einprägsam, wie wenn ich selber aufgeschrieben habe. Aber ich denke, das ist gut genug, um so ein grobes Verständnis zu haben. Und wenn es dann wirklich um Mini-Detailfragen gehen, so was ist denn der Wert von dieser Variable, der irgendeine Bedingung öffnet, dann kann ich ja auch entweder im Code selber nachschauen oder die KI dieses eine spezifische fragen. Mhm. Aber so diese übergeordnete Meta-Information habe ich relativ gut griffbereit, glaube ich. Muss natürlich die Zeit zeigen.
Das finde ich aber einen ganz guten Ansatz, dass du sagst, so die Arbeit und die Nähe zum Programm und zum Code kommt daher, dass ich mir eben vorher schon Gedanken mache und das plane und eine Idee im Kopf habe und dann eigentlich durch KI mich noch ergänzen lasse und gute Vorschläge machen lasse. Das merke ich natürlich auch immer wieder, ne? Dass ich dann eine Idee habe, lass das mit KI machen und denke so, wow, coole Idee. Und ja, klar, kann man natürlich so machen. Mhm. Und ein anderer Punkt, wo ich finde, dass KI auch in ihrer Geschwindigkeit wahnsinnig hilft, ist, dass wir jetzt ja mehr machen können als vorher. Also wenn ich vorher ein einfaches Layout gemacht habe und das war funktional und gerade für einen Kunden, wo es eher um fachliche Umsetzung geht und es ist ein internes Tool, da hat man jetzt ja keine große Zeit auf wahnsinnige Designs verschwendet. Wir haben schon immer darauf geachtet, dass es gut strukturiert ist und dann oft zum Beispiel Material UI verwendet, sodass das eine konsistente Optik hat und erstmal so vernünftig aussieht. Heute gehe ich ganz oft hin und ich habe jetzt zum Beispiel letztens in Anwendung so Loading Spinner eingebaut. Und das war halt total cool, weil die Sachen dann zum Teil ein bisschen länger geladen haben. Das wäre jetzt was gewesen, das hätte dir kein Kunde bezahlt. Aber mal eben in einem Prompt, mal eben zu sagen, hier bauen wir konsistent in den Anwendungsfällen einen Loading Spinner ein. Das ist dann einfach super praktisch, das heute zu machen, mitzumachen, eine bessere Anwendung zu liefern und Bereiche damit abzudecken, die man vorher mit KI vielleicht gar nicht erst angefasst hätte. Oder irgendwie, ja, wirklich einfach was schön stylen oder so, was vorher viel Zeit gekostet hätte. Kann KI heute einem schnell abnehmen, hat mit der Logik und so nichts zu tun, hat mit der Distanz zum Code nichts zu tun, aber ist hinterher ein besseres Produkt und der Kunde profitiert direkt davon, dass wir auch KI nutzen.
Wir machen ja im Prinzip Dienstleistungen. Das heißt, der Kunde kauft bei uns Zeit ein. Eine Stunde Arbeit bezahlt er uns so und so viel. Und wie wir diese Stunde Arbeit jetzt rumbringen, ist ja erstmal uns überlassen.
Mit Kaffee trinken und rauchen.
Idealerweise nicht. Aber das ist ja auch so ein Qualitätsverständnis, dass wir die Stunde, die der Kunde bei uns einkauft, eben auch gewinnbringend einsetzen.
Okay, das haben wir ja schon gesagt. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Da bin ich nämlich nicht 100% d'accord, weil dieses Time and Material ja nicht mehr so irre aktuell ist.
Ja, aber so ist es ja aktuell halt gerade.
Ja, ja, sicher. Aber wir kriegen zusehends Probleme damit, dem Kunden zu erklären, warum wir für gewisse Dinge lange brauchen, wenn der Kunde sagt, so ist da nur ein Prompt. Ne?
Ja, das ist eben genau das Ding. Also ich sag jetzt mal, wo wir herkommen, da war es klassisch so, der Kunde kauft eine Stunde ein und in der Stunde setzt sich jemand hin und macht natürlich so ein bisschen Metathemen, aber hauptsächlich tippt er auf der Tastatur rum und schreibt Code. So, mit KI ist jetzt die Frage, diese Stunde ist jetzt vielleicht im Endeffekt durch die Geschwindigkeit der KI nur eine halbe Stunde, sagen wir mal. Weil einfach diese pure Tippaufgabe jetzt einfach viel schneller geht, weil KI unendlich mehr Rechenleistung hat als wir. Das heißt, wir haben jetzt eine halbe Stunde Diskrepanz zwischen dem, was der Kunde uns bezahlt und was wir gearbeitet haben, sag ich mal. Und da ist jetzt die spannende Frage, okay, wie machen wir das? Und wenn wir jetzt einfach nur sagen, ich sag mal ganz stumpf, diese halbe Stunde, entweder stellen wir den Kunden gar nicht erst in Rechnung oder machen sonst irgendwas damit, dann haben wir eigentlich nur verloren, weil das, was effektiv runtergegangen ist, ist der Qualitätsverlust durch die ganzen Seiteneffekte, die wir gerade beschrieben haben. Und die Geschwindigkeit ist das Einzige, was wir haben. Aber das ist ja nicht das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Da komme ich wieder zurück. Wir haben gesagt, Qualität ist das Wichtigste und nicht Geschwindigkeit. Das heißt für mich, diese halbe Stunde, die ich jetzt mehr Zeit habe, ist in meinem Sinne erstmal, okay, dann habe ich jetzt eine halbe Stunde mehr Zeit für Projektmanagement, für Kommunikation, für Aufgaben vorbereiten, Aufgaben nachbereiten, Code-Reviews oder vielleicht, wie du gesagt hast, extra fancy UI machen, was vorher vielleicht zeitlich nicht drin gewesen wäre, noch ein bisschen mehr Visual Flavor reinzubauen, es ein bisschen mehr fancy zu machen. Also die halbe Stunde zu nutzen, um einen Mehrwert für den Kunden zu schaffen. Oder vielleicht zu sagen, 15 Minuten davon zu nutzen, um Mehrwert zu schaffen und 15 Minuten dem Kunden weniger in Rechnung zu stellen, sodass es Win-Win auf beiden Seiten ist.
Das ist ein sehr guter Punkt, weil hatte ich gerade ein bisschen befürchtet, dass du sagst, wenn wir eine Stunde ansetzen oder geschätzt haben, dass wir die Stunde auch unbedingt nutzen müssen. Und wenn wir dabei Däumchen drehen, das ist natürlich absolut nicht der Fall, sondern wenn die Sache dann heute halt nur eine halbe Stunde dauert, dann dauert es halt nur eine halbe Stunde. Aber den letzten Take, den du gesagt hast, das ist nämlich genau mein Ansatz, den ich auch fahre. Lass uns doch mit KI helfen lassen. Wir brauchen für die Sache vielleicht per se nur eine halbe Stunde oder nur die Hälfte der Zeit und nutzen einen Teil der verbliebenen Zeit, die wir jetzt frei haben, um eine bessere Qualität zu liefern insgesamt. Und wenn es nur eine E-Mail ist, die sauberer formuliert ist oder vielleicht zeitiger rausgeht. Und das finde ich eben ganz wichtig. Und natürlich machen wir Sachen heute auch schneller und berechnen dem Kunden auch weniger Zeit. Und das ist ja genau das, was mich dann umtreibt, weil man sich fragen muss, ist Time and Material eben die richtige Abrechnungsweise? Und das vielleicht als Einschub, ich weiß nicht, ob es in die heutige Folge reinpasst, aber das macht natürlich das Anbieten total schwierig von Funktionen. Wenn jetzt jemand kommt und hat einen Bugfix und da hätte ich jetzt konventionell immer geschätzt, da brauchen wir jetzt 4 bis 6 Stunden für. Jetzt kann das sein, dass wir das mit KI in einer halben Stunde lösen. Ich kann mich aber nicht darauf verlassen. Das heißt, es könnte immer noch 6 Stunden dauern. Und was mache ich dann? Ich muss natürlich per se erstmal 6 Stunden anbieten. Jetzt gehen wir so fair und transparent mit den Kunden um, dass wenn wir dann tatsächlich nur eine halbe Stunde brauchen, würden wir die halbe Stunde im Normalfall auch nur abrechnen. Dem Ganzen sind dann aber auch wieder Grenzen gesetzt, wenn du dann Behörden zum Beispiel als Kunden hast oder öffentliche Auftraggeber, da musst du halt ein offizielles Angebot stellen. Ja, und dann ist natürlich offensichtlich, dann wird es hinterher auch abgerechnet. Deswegen auch an alle Behörden da draußen, wenn ihr zeitbasiert abrechnet, hat das eigentlich für beide Seiten Vorteile. Aber genau, im Normalfall versuchen wir das schon fair zu machen. Aber die initiale Schätzung zu machen, ist schon wirklich oft auch sehr schwierig geworden.
Aber auch da, ne, das ist jetzt kein Problem, was neu ist. Das ist ein Problem, was wir schon die ganze Zeit haben. Nämlich, dass die eigentliche Entwicklergeschwindigkeit manchmal nicht so gut vorhersehbar ist. Mhm. Was jetzt natürlich schon passiert ist, auch da wieder, dass es viel mehr verstärkt wurde und so Probleme jetzt vielleicht noch deutlicher zutage treten.
Ja, bestimmt, ja, genau.
Ja, ich bin auch mal gespannt, wo uns das hinführt. Also ich denke immer schön zurück an so Zeiten, wo wir mal nicht vielleicht direkt mit dem Kunden gesprochen haben, sondern eher so im beruflichen Kontext mit anderen Menschen, vielleicht mit Auftraggebern, gar nicht so sehr konkret über eine Aufgabe gesprochen, sondern so ein bisschen mehr so halb off-topic, so halb Smalltalk. Und ich finde schon, dass wir da gut zur Schau stellen konnten, dass wir uns einfach auskennen mit den Sachen, die wir tun. Also auch wenn man vielleicht nicht eine konkrete aufgabenbezogene Frage hat, man trotzdem sagen kann, ach, du willst mit mir über Docker reden? Ja klar, ich kenne mich mit Docker aus, können wir drüber diskutieren. Oder der Kunde macht irgendwas anderes und fragt uns dann fachlich einfach Dinge, die jetzt vielleicht gar nicht mit seinem Projekt zu tun haben. Aber hey, ich weiß, ihr macht eigentlich meine Webseite, aber guck mal, ich habe Probleme mit diesem E-Mail-Konto. Könnt ihr mir da vielleicht auch helfen? Obwohl das jetzt nicht Teil der eigentlichen Aufgabenstellung ist. Mhm. Und ich finde, das sind so kleine Sachen am Rande, wo wir einfach gut unter Beweis stellen können, dass wir aus dem Stand gute Umgangsformen haben, dass wir auf die Menschen proaktiv zugehen, dass wir jederzeit wissen, worüber wir reden, dass wir uns nicht irgendwie hinter Ausflüchte verstecken müssen, dass wir da ehrlich stehen können und sagen, ja, so und so, oder auch ehrlich dastehen können und sagen, ja, das weiß ich jetzt gerade nicht, könnte ich nachschauen, ist kein Problem oder so. Und ich finde, das erzeugt einfach so ein Gesamtbild, was diese Qualität unterstreicht, die wir ja so gerne zur Schau stellen und die wir uns ja auch was kosten lassen. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn immer mehr technische Aufgaben von der KI übernommen werden und wir da nicht wirklich proaktiv hinterher sind, uns die Themen richtig dran zu schaffen, es wird sich ja alles weiterentwickeln, nicht nur KI in letzter Zeit, dass dann unser Wissen so ein bisschen freest auf dem Stand von jetzt, weil wir künftig zwar neue Technologien einsetzen, aber die KI das alles macht und wir diese Qualität dann irgendwann nicht mehr so bringen können und sagen, wie du es da gegenüber dem Kollegen gesagt hast, ja, nee, die Funktion habe ich nicht gebaut. Ja, aber schau mal hier, der Commit-Message sagt, du warst das so. Und das untergräbt dann möglicherweise auf lange Sicht dieses Qualitätsverständnis, was wir so haben.
Ich würde mich mal, du hast ja schon angefangen, an einer kleinen Zusammenfassung probieren und habe da noch eine Frage für dich. Und zwar habe ich mir hier aufgeschrieben, macht es einen Unterschied, wie gut der Bediener selbst coden kann? Also natürlich jetzt in Bezug auf KI. Und ich glaube, das haben wir klar mit Ja beantwortet. Also es ist ganz wichtig, dass man selbst coden kann, dass man selbst versteht, was da passiert, um einfach das Risiko in Zukunft zu minimieren, dass wenn man jetzt Mist baut, dass das später mal großer Mist wird. Und da ist so die Frage, die ich anschließe, gerade auch mit diesem Kurs, den ich gestern gegeben habe, wo ich den Leuten wirklich Grundlagen beigebracht habe, dann aber auch gezeigt habe, was kann KI heute, wo sich viele natürlich gefragt haben, warum lerne ich überhaupt das Coden noch? Und da ist so meine Frage, Kai, schafft man das heute überhaupt, Coden noch richtig gut zu lernen? Sollte man Coden überhaupt noch richtig gut lernen? Weil heute hobelt ja auch keiner mehr mit der Hand, sage ich mal in Anführungsstrichen, sondern man benutzt halt eine Maschine dafür. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Analogie ist, aber was ist da dein Gedanke zu? Also bekommen wir noch gute Coder-Nachwuchsmenschen oder ist das durch, das Thema?
Ich habe da einen gewissen Take drauf. Und zwar wieder so ein Take der Menschlichkeit. Wenn ich mir jetzt vorstelle, in 10 Jahren macht die KI alle meine Aufgaben. Ich habe den gleichen Job, aber alle meine Aufgaben werden von der KI gelöst. Das ist doch einfach kein Job, auf den ich Bock habe, weil ich mache ja gerne, was ich mache. Ich schreibe auch gerne Code von Hand. Ich tüftel gerne selber Lösungen aus. Ich überlege mir selber neue Funktionalität. Ich probiere selber neue Technologien aus. Und das gibt mir in meinem Job selber so viel, dass ich gar keine Lust habe, ehrlicherweise, das alles von KI ersetzen zu lassen, auch wenn es ginge. Das heißt, ich will mir ja selber diese Begeisterung und diese Motivation vom Code erhalten, damit das nicht irgendwann so ein 9-to-5-Fließband-Job wird, sondern der coole Job bleibt, der es ist. Und deswegen sehe ich das bei Kollegen manchmal ein bisschen schwierig, wenn die alles mit der KI machen lassen, irgendwie noch sprachgesteuert, alles drauf, weil ich dann denke, ja, aber was bleibt denn dann von dir als Mensch noch übrig, wenn ich im Merge-Request mit der KI statt dir schreibe, wenn ich im Chat mit dir schreibe, dann antwortet mir die KI, die du sprachgesteuert hast. Da ist doch dann die Menschlichkeit weg. Und da denke ich, boah, nee, also auf dieses Szenario, selbst wenn es technisch möglich wäre, habe ich selber gar keinen Bock.
Jetzt muss ich natürlich als Geschäftsführer einwerfen. In dem Moment, wo du nur noch arbeitest, um Spaß dabei zu haben und weil du da ein Hochgefühl haben willst, dafür würde ich dich leider nicht bezahlen. Das ist nicht das Ansinnen. Also ich freue mich natürlich, wenn du bei deiner Arbeit auch noch Spaß hast, aber es muss natürlich irgendwie auch wirtschaftlich zu begründen sein. Und wenn du ersetzbar bist 100% durch KI, dann würde man sich wahrscheinlich im Allgemeinen wirtschaftlich schon schwer tun, das nicht auch einfach zu tun. Ne? Also sofern es 1:1 ist.
Richtig. Deswegen habe ich auch großes Mitleid mit eben den ganzen Junior-Entwicklern, die diese Kompetenz im Hintergrund nicht mithaben und mehr bringen als die KI, weil das ist genau der Punkt. Wenn ich jetzt schon selber anfange, alle meine Aufgaben durch KI machen zu lassen und das funktioniert, ersetze ich mich ja selber eigentlich. Ne? Also das heißt, entweder ist das schon mein Ziel zu sagen, ich mache jetzt so viel mit KI, bis mein Geschäftsführer sieht, er braucht mich nicht mehr und kündigt. Oder, und das ist ja dann mein Take, ich will ja weiter Spaß an der Sache haben. Ich suche mir dann selber und proaktiv Sachen, die mir Spaß machen. Und ich finde, Spaß ist schon wichtig, weil das wirkt sich auf alles auf den Enthusiasmus gegenüber Kunden und alles Mögliche. Aber ich suche mir dann aus, wo ich mich denn weiterentwickeln möchte, worauf ich Bock habe. Dann versuche ich mir vielleicht so ein Meta-Thema zu suchen, wie Projektmanagement, meine schöne Producer-Rolle, müssen wir mal einen Podcast drüber machen. Habe ich für sowas vielleicht auf einmal mehr Zeit, weil ich die lästigen Sachen von der KI machen lasse. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Take, nicht zu überlegen, was geht alles mit KI, sondern was will ich eigentlich mit KI? Ich als Mensch und aber natürlich auch, da hast du schon recht, du als Geschäftsführer, ist es wirklich das, was ich als Geschäftsführer möchte, alle Mitarbeitenden durch KI zu ersetzen? Und dann sitzt du im Büro bald ganz alleine und musst dein Mittagessen alleine vor dich herschaufeln, weil alle durch KI ersetzt. Und wir sind ja glücklicherweise in so einer Position, dass wir nicht irgendwelche Stakeholder oder sowas aufpassen müssen. Das heißt, schon oft genug hier so nicht kapitalistische Geschäftsführung thematisch eingebracht. Und ich finde, da gehört das alles so mit dazu. Was wollen wir als Menschen eigentlich dahinter und nicht, was ist technisch unbedingt möglich mit KI?
Genau, also haben wir sicherlich in manchen Punkten ein bisschen unterschiedliche Ansichten. Aber was ich bei dir richtig und wichtig finde, ist, dass die Leute, die früher sehr viel gecodet haben, heute mehr in die Bereiche rein diffundieren, wo KI eben noch oder nicht so stark ist. Und das ist eben ganz wichtig. Und das ist dann viel die Architekturseite, das ist viel die Projektmanagementseite und eben das, was ein Mensch in die ganze Sache mit reinbringen kann, auch beim Formulieren von Texten und so weiter. Und das finde ich eben ganz wichtig, dass man da einfach eine neue Position findet und nicht unbedingt auf dem beharrt, was man immer schon gemacht hat, sondern einfach flexibel bleibt und einfach guckt, wie kann ich mir helfen lassen? Und du hast es genau richtig gesagt, sich die lästigen Aufgaben eigentlich von der KI abnehmen lassen. Und die Aufgaben, wo man vorher, jeder Programmierer kennt das, jede Programmiererin kennt das, man codet was runter und denkt so, boah, und jetzt noch eine Datei aufmachen und jetzt den Inhalt wieder reinkopieren. Und also es gibt einfach viele lästige Sachen auch in der Programmierung. Und das ist das Schöne, die lästigen Sachen können wir uns heute eigentlich zu 100% von der KI abnehmen lassen. Und das wäre eher mein Ansatz, dass man sagt, ich gehe in die Bereiche rein, wo KI nicht so stark ist und lass mir von KI besonders da helfen, wo es besonders nervig ist.
Das ist ja als großes Metathema das große Phänomen der Menschheit, dass wir eigentlich seit tausenden Jahren immer nur Fortschritt haben und man denkt, boah, mit jedem bisschen Fortschritt müsste doch eigentlich auch die Lebensqualität der Menschen besser werden, weil wir jedes Mal irgendwelche lästigen Dinge abarbeiten, uns nicht mehr so viel um Nahrung Gedanken machen müssen in unseren friedlichen mitteleuropäischen Breitengraden zumindest. Aber die Probleme der Menschen bleiben bestehen, weil dann eben das passiert, was leicht passiert. Nur weil Technologie uns etwas ermöglicht, müssen wir es nicht vollumfänglich nutzen. Nur weil KI uns jede Arbeit abnehmen kann, müssen wir nicht alles durch KI uns abnehmen lassen.
Das stimmt. Wird natürlich jetzt sehr philosophisch, will ich gar nicht so tief drauf einsteigen. Aber wenn ich mir die letzten 100, 200 oder vielleicht noch mehr Jahre angucke, die Lebensqualität und der Komfort wird schon deutlich höher und vor allem durch technologischen Fortschritt. Also ich muss mir ja nur den Kai angucken mit seiner 4-Tage-Woche. Also das hätte ich vor 100 Jahren keinem erzählen können. Und das ist eben gerade deshalb auch möglich, weil du zum Beispiel Homeoffice durch moderne Technologie machen kannst, nicht mehr zur Arbeit fahren musst und so weiter und so fort. Das sind natürlich alle Sachen, die uns heute schon massiv helfen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass auch KI uns in unserer Lebensqualität helfen wird und vielleicht sogar die Tür weit aufstößt, eben in Richtung von 30 Stunden, 4-Tage-Woche, nenn's wie du magst, ne?
Mhm. Da bin ich auch zuversichtlich.
Kai, was ist unser Fazit? Bleibt nah an eurem Code, obwohl ihr KI einsetzt und versucht trotzdem gute Coder zu sein?
Genau, also KI als Tool benutzen, nicht als Möglichkeit, sich selber zu ersetzen. Mhm. Und so wie bei jedem Tool wirft man nicht einfach einen Hammer auf alles drauf und hofft, dass es klappt, sondern man überlegt sich genau, brauche ich jetzt dafür einen Hammer oder gibt es vielleicht ein anderes Tool, was besser funktioniert?
Ja, und vielleicht in Richtung KI und Codequalität. Was für eine Qualität liefert KI überhaupt? Mein Take dazu wäre, die KI liefert eigentlich die Qualität, die derjenige liefern könnte, der auch davor sitzt. Und bestenfalls ein bisschen besser, aber es ist schon wichtig, dass derjenige, der das Ganze bedient, auch eine gute Vorstellung davon hat, wo er hin möchte. Sonst wird es nichts.
Ganz genau so.
Kai, hat mir wieder viel Spaß gemacht. War ja jetzt sogar richtig philosophisch hier. Wahnsinn.
Ja, ich versuche das immer so ein bisschen einzustreuen, damit es nicht auffällt.
Ja, das merke ich schon, das merke ich schon. Und dann versuche ich uns wieder auf die kapitalistische Bahn zurückzuziehen.
Deswegen bist du der Geschäftsführer.
Eigentlich bin ich ja ganz nett und gar nicht so kapitalistisch unterwegs und schiebe das hier nur ein, um auch eine Gegenposition einzunehmen. Aber ich hoffe, dass das merkt man auch und ich lache ja dabei immer fröhlich in die Kamera. Kai, es würde mir schon sehr, sehr wehtun, wenn ich nicht mehr mit dir zusammenarbeiten könnte, weil eine KI deinen Job machen kann. Also ich will schon gerne mit dir weiterhin auch Mittag essen und mit dir gute Gespräche führen. Also das nur mal so zur Einordnung. Ach so, und dann vielleicht noch ein Hinweis zur Housekeeping technisch hinten drauf. Wir haben eine Werbung geschaltet. Kai, hast du sie dir schon angehört?
Ich habe sie nicht live in der freien Wildbahn angehört, aber natürlich vorher hast du sie mir gezeigt.
Ja, cool. Sie ist aber inzwischen in der freien Wildbahn auch verfügbar, nämlich in der neuesten Folge vom Working Draft Podcast. Und der sei an dieser Stelle nochmal herzlich empfohlen.
Können wir an der Stelle mal die ganzen Unmengen an neuen Hörenden dazukommen, die jetzt möglicherweise hier rübergeschwappt sind. Schön, dass ihr da seid. Schönen guten Tag. Nehmt euch einen Platz und einen Keks und was Heißes zu trinken.
Genau, und das war genau meine Idee, dass ich die Leute begrüße, die hier neu dazugekommen sind. Sind laut unserer Statistik zumindest einige gewesen. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Und die Folge, in der die Werbung jetzt eingeblendet wurde zum ersten Mal, das werden insgesamt 4 Folgen, ist die Revision 709. Und da geht es um HTTP 3 und Webtransport. Also ganz spannende Folge.
Tatsächlich.
Ja, von daher herzlich willkommen an alle, die neu dazugekommen sind. Und damit schließen wir es hier ab, Kai.
Großartig. Ja, hat mich wie immer gefreut. Bis zum nächsten Mal, Felix. Und da draußen.
Bis dahin. Ciao, ciao.